Peter zurück. Damit du fortfahren möchtest, das Fehlende zu ordnen und von Stadt zu Stadt Ältester einsetzen möchtest, wie ich dir anweise. Paulus und Titus waren auf Kreta, auf der Insel Kreta, zusammen gewesen, hatten das Wort Jesu dort ausgerichtet. Paulus war weitergereist. Mit ihrer Arbeit. Auf jeden Fall soll Titus jetzt fortsetzen. In verschiedenen Kreisen von Christen, in verschiedenen Städten, sollen solche eingesetzt werden, die ein Beispiel sein können für andere und die das Wort Gottes aufschlagen können. Das sind Älteste. Ältesten in der Gesellschaft, sondern sie sind solche, und sie sollen ein Beispiel abgeben und zeigen, wie andere Christen werden sollen. Und deshalb sind Verse, wie sie jetzt folgen, von Wert für uns alle, nicht nur für Älteste, sondern hierin soll uns ein Beispiel sein. Also Titus soll von Stadt zu Stadt Älteste einsetzen, wie Paulus ihn anordnet. Wenn einer unanklagbar ist, das ist die Haupteigenschaft der Ältesten. Jemand, den man nicht anklagen könnte, dass er sich schlecht oder nicht im Evangelium gemäß verhalten. Wenn das nicht der Fall ist, wenn es eine Gruppe von Christen hat in einer Stadt, wo es einen solchen Mann nicht hat, dann braucht Titus dort auch keinen Ältesten einzusetzen. Denn Älteste werden ja nicht von Menschen gemacht, sondern vom Heiligen Geist, von Gott. Und wenn er sie nicht beschenkt hat und sie noch nicht reif geworden sind, es ist dem Heiligen Geist noch nicht gelungen, sie zur Reife zu führen, dann fehlt in einem solchen Christenkreis. Und dann werden sie sich selbst behelfen wollen. Aber wenn jemand da ist, darf ich das sehen und diesen vor die anderen stellen und ihnen nahegehen, führen wird. Wenn einer unanklagbar ist, Mann einer Frau, das ist eine Voraussetzung, dass er natürlich verheiratet ist. Er muss nicht verheiratet sein, aber wenn er verheiratet ist, sollte er nur eine Frau auf einmal haben. Das heißt nicht, dass wenn seine Frau gestorben war, dass er dann nicht mehr heiraten dürfte. Einige haben das so angenommen. Wenn die Frau stirbt, dann hat er keine Frau mehr. Dann ist er wieder ledig. Als Witwer ist er dann unverheiratet. Und dann kann ich sagen, wenn er wieder heiratet, er hätte zwei Frauen. Dann hat er eine Frau. Die andere Frau hat er nicht mehr. Paulus sagt, schreibt dann die Römer, solange man lebt, ist man verheiratet, wenn man in die Ehe hineinging. Aber stirbt einer von ihnen, dann ist die Ehe aufgelöst. Also, das ist hier vorausgesetzt, wenn er verheiratet ist, dann soll er nur eine Frau auf einmal haben. Kinder hat, die treu sind, wenn er Kinder hat. Er muss nicht Kinder haben, aber wenn er Kinder hat und sie herangewachsen sind, sollten sie den Eltern die Treue halten und auch dem Evangelium die Treue halten. Paulus sagt nicht, dass sie unbedingt bekehrt sein müssen. Das ist natürlich wünschenswert, wenn sie alt genug sind, aber auf jeden Fall sollten sie keinen Schatten werfen auf das Evangelium. Und so sollte es bei uns allen sein, nicht wahr? Jeder von uns, der Pfarrer ist, sollte nur eine Frau auf einmal haben. Und wenn er Kinder hat, sollte er sie so erziehen, dass sie dem Evangelium und den Eltern treu sind, dass sie liebevoll sind und nicht der Gesellschaft zur Last fallen. Darin sollen die Ältesten den anderen ein Beispiel sein. Nicht unter Anklage stehen wegen Ausschweifung oder weil sie sich nicht unterordnen. Zwei Eigenschaften sollen die Kinder eines Ältesten haben. Sie sollen nicht anzuklagen sein wegen Ausschweifung und sie sollen sich unterordnen können. Das fällt heute schwer. Aber das ist eine Voraussetzung für einen Ältesten. Er soll seine Kinder so erziehen, nicht unterdrücken, das braucht man gar nicht. Kinder folgen allzu gern. Und wenn man ihnen eine Atmosphäre gibt, ein Klima der Liebe und des Beispiels, der Festigkeit in der Wahrheit, dann folgen sie nur allzu gern. Man muss sie gar nicht lange anhalten, auch nicht zu den Gottesdiensten zu kommen. Das tun sie von selbst. Wenn es für die Eltern ein Beispiel, eine Selbstverständlichkeit ist, dann kommen die Kinder einfach mit. Erst wenn sie bei den Eltern ein anderes Beispiel kennengelernt haben, oder wenn die Eltern es erlauben, dass sie allzu stark von außerhalb beeinflusst werden, was nicht geschehen sollte. Die Eltern sollten vorsichtig sein, welchen Einflüssen ihre Kinder ausgesetzt sind. Wenn sie aber solchen Einflüssen ausgesetzt waren und dann nicht mehr gern unter das Wort Gottes kommen, dann haben die Eltern Probleme. Aber so weit muss es gar nicht kommen. Dieser Vorwurf, dass man Eltern zwingen muss, dass man Kinder zwingen muss, in den Gottesdienst zu kommen, dieser Vorwurf ist fehl am Platz. Echte Christen brauchen ihre Kinder nicht zu zwingen, in den Gottesdienst zu kommen. Das ist ihnen auch gar nicht freigestellt. Das ist, wie ich schon sagte, das sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Es gibt nur einen Gott. Und die Kinder sollten dazu angehalten werden, diesem Gott die Ehre zu bringen. Es gibt nicht zwei Götter, es gibt nicht mehr als eine Religion, eine echte. Es gibt nur einen Weg in den Himmel, es gibt nur einen Gott, es gibt nur einen Retter, Jesus Christus. Und wenn die Kinder in dieser Wahrheit erzogen werden, dann ist das kein großes Problem. Probleme gibt es, wenn die Eltern nicht ein Beispiel abgegeben haben. Wenn einer anklagbar ist, man einer Frau Kinder hat, die treu sind, nicht unter Anklage stehen wegen Ausschreitung oder weil sie sich nicht unterordnen. Denn, und jetzt gibt Paulus den Grund an, weshalb es so sein sollte, wie es in Vers 6 geschrieben stand. Denn es hat der Aufseher, wir haben hier eine zweite Bezeichnung für den Leitenden in einer Gemeinde. Er ist ein Ältester. Übrigens, die Gemeinden damals hatten keine Pastoren. Das ist erst später gekommen. Das ist eine Nachfolge des Priestertums. Wir wissen, dass in der Kirche, in der christlichen Kirche, als sie sich verweltlichte und eine weltliche Struktur annahm, dass es eine Priesterschaft gab, die eine königliche Autorität ausübte und auch weltliche Macht an sich wissen. Als dann die Reformation kam, ist man diesem Beispiel einfach hat man dieses Beispiel einfach weitergeführt. Man hat Priester genannt, die Engländer dafür Prediger auch Priester genannt, aber nicht die Deutsche. Die hat sie Pastoren genannt oder Prediger. Prediger wurden dann Pfarrer genannt. Aber zunächst hießen sie in der Lutherzeit Prediger oder auch Pastoren mit dem Fremdenwort. Dieser Prediger hat es in der Frühzeit nicht gehabt, diese Pastoren, diese Einmannleitung in der Kirche. Meistens nicht immer, aber meistens hatte es mehrere Brüder, die Leitung teilten und die sich in das Wort teilten. Aber wenn es nur einen gab, dann war er wie ein Bruder unter Brüdern und Schwestern und hat also geleitet, aber wie ein Hirte, nicht wie ein Pastor oder ein kleiner König. Das ist erst später gekommen. Und wo das immer noch der Fall ist, da braucht es eine neue Formation, eine Reformation oder eine Rückkehr zum biblischen Beispiel, zum biblischen Modell. Das haben wir hier in Titus Kapitel 1. Der Älteste heißt auch Aufseher. Ältester war die Bezeichnung, die aus dem Volk Israel kam. Die Gemeinde hat viel aus dem Volk Israel mitgebracht, weil die erste Gemeinde ja aus Juden bestand. Und die haben das Vorbild des alttestamentlichen Volkes vor sich gehabt. Und die Leitenden in den Gemeinden hießen dann nach diesem Beispiel Älteste. Aber sie nahmen dann auch oder bekamen dann auch die Bezeichnung Aufseher. Luther übersetzt mit dem Fremdwort Bischof. Bischof ist das verdeutschte griechische Wort. Es ist stark abgeändert, aber es kommt vom griechischen Wort Episkopos. Das heißt, jemand, der die Aufsicht hat. Und wenn man das E in Episkopos weglässt und das P zu B wird, dann hat man schon den Anfang von Bischof anstatt Biskop. Hat man dann, schreibt man dann CH anstatt K und F anstatt P hinten und dann hat man Bischof. Das ist also ein griechisches Wort, stark verdeutscht. Aber der Bischof, den man heute in den Kirchen hat, ist nicht der, den die ersten Gemeinden als Leitenden in einer Ortsgemeinde hatten. Der Bischof ist heute ein Leitender in einer Region. Und ihm unterstehen mehrere Pastoren oder Priestern, je nachdem, nach Kirche. Solche Bischöfe hat es damals nicht gehabt. Wenn wir in einer Übersetzung heute Bischof lesen, dann ist dieses Wort eigentlich viel am Platz als Übersetzung, weil es falsche Vorstellungen bei uns hervorruft, die nicht dem entsprechen, was der Text uns eigentlich mitteilt. Da ist das einfache Wort genau übersetzen des Wortes, ohne dass wir da Strukturprobleme bekommen. Also er hat hier einen zweiten Namen. Er ist nicht nur Ältester, er ist Aufseher. Das heißt, er hat organisatorische Aufsicht. Er hat nach den Rechten zu schauen, nicht zu bestimmen, wie jeder sein Leben führt, sondern zu erzählen, was Gott von uns gern haben möchte und was Gott für uns getan hat und immer noch tun kann. Das war seine Aufgabe. Es hat der Aufseher als Haushalter Gottes an unanklagbar zu sein. Zum zweiten Mal gebraucht Paulus dieses Wort unbescholten oder unanklagbar. Aber jetzt haben wir eine weitere Beschreibung. Er wird als Haushalter Gottes beschrieben. Haushalter war jemand, der anstelle des Hausherrn haushälterische Aufgaben wahrnahm. Das konnte oft ein Sklave in jener Zeit sein. Wir sind heute Eigentum Jesu Christi und solche, die Verantwortung tragen in der Gemeinde Jesu Christi, sind wie leibeigene Knechte, die dem Herrn Jesus dienen, indem sie Verantwortung übernehmen für die Gemeinde, die mit einem Haus oder einer Familie verglichen wird. Älteste sind also wie Väter oder Menschen, die bereit sind und fähig sind, Verantwortung zu übernehmen, die also einen gewissen festen Charakter haben und auf die man sich verlassen kann. Das sollten auch Älteste oder Aufseher in den Gemeinden sein, wie Haushalter Gottes, die eines Tages Bericht erstatten werden müssen für ihre Arbeit, wie sie sie geleistet haben. Haushalter heißt, er wird Rechenschaft ablegen müssen eines Tages für seine Arbeit. Das daran muss der Älteste denken. Es hat der Aufseher als Haushalter Gottes unanklagbar zu sein. Und jetzt kommen einige Details. Nicht selbstgefällig. Nicht selbstgefällig. Wenn ihr den einen Finger hier bei diesem Text halten wollt, könnt ihr ein wenig zurückblättern. Vielleicht, ja, ein Blatt reicht nur. 2. Timotheus 3. Ja, Kapitel 3, Vers 1. Dieses sollst du aber zur Kenntnis nehmen, dass in den letzten Tagen, bevor Jesus kommt, schwere Zeiten sich einstellen werden. Denn was macht die Zeiten so schwer? Paulus erzählt uns das hier. Wenn Zeiten schwer werden, ist es aus diesen Gründen. Erstens, die Menschen werden sich selbst lieben. Leben wir in der letzten Zeit? Auf jeden Fall ist unsere Zeit, wie hier beschrieben wird. Seit langem schon werden wir angehalten von der Psychologie, die an den Universitäten gelehrt wird und in den Schulen dann weiter verabreicht wird, dass jeder von uns Nummer eins ist. Jeder schaut zunächst nach sich selbst, dass er also klarkommt. Ich bin Nummer eins und was mir schmeckt, was mir gefällt, das also darf ich genießen. Genuss, Genuss, Genuss. Vergnügen, Vergnügen, Vergnügen. Es fällt uns auf, wenn wir reisen durch die Lande, wie viel unternommen wird, einfach für das Vergnügen, für die Unterhaltung. Wir nahmen gestern einen Spaziergang, machten einen Spaziergang am, wie heißt es jetzt?
Weserdeich.
Und ihr wisst, was dort gebaut wird. Für das Vergnügen. Vergnügungspark. Sehr viel getan. Nur ein gewisses Maß an Unterhaltung braucht es, das ist klar. Aber die Frage, die jeder von uns sich stellen sollte, ist diese: Für wen lebe ich überhaupt? Lebe ich wirklich für mich selbst? Oder habe ich es mir klar gemacht? Habe ich es mir einmal grundsätzlich klar gemacht? Du, Herbert Jans, oder wie immer du jetzt heißest, du wirst nur für Jesus Christus leben. Zu diesem Punkt musste ich persönlich kommen. Der Herr gab mir ein Wort aus Johannes 6, wirke nicht für das Brot, das vergänglich ist, sondern für das, das in Ewigkeit bleibt. Das wurde meine Aufgabe. Wir leben nicht für uns selbst, wenn wir Christen sind. Wir sind erkauft mit dem teuren Blut Christi. Jeder von uns hier heute Abend, ob er Christ ist oder nicht, wurde durch den Kreuzestod Jesu Christi, wie durch ein Opfer, stellvertretendes Opfer, Gott erkauft. Und wir gehören nicht mehr uns selbst seit Golgatha. Jeder von uns gehört Gott und die Frage ist, ob ich diesen Anspruch Gottes auf mich anerkennen werde. Wenn ich das tue, dann sage ich freiwillig, nicht nur weil Gott durch Christus mich erkauft hat, sondern weil ich mich ihm schenke, gleichsam, freiwillig mich ihm ergebe. Ich sage ja zu diesem Kauf, der getätigt wurde. Und sage, ja Herr, du darfst mich beanspruchen. Du bist mein Herr. Jesus kann nur dort Retter sein, wo er Herr ist. Nur dort. Wo Jesus Christus als Herr anerkannt wird, dort kommt er als Retter. Deshalb ist die Buße die Voraussetzung für das Christwerden. Man wendet sich ab von dem eigenen Wege, von der Sünde, von der Welt, von Satan, von allen fremden Mächten und stellt sich Gott zur Verfügung. Man muss umkehren von dem eigenen Weg, den man gewählt hatte. Jeremia sagt uns, Gott sagt uns durch Jeremia, er wird einen Weg, ihnen ein Herz und einen Weg geben, für Gott zu leben. Es gibt nur einen Weg, den Gott gefällt, und das ist sein eigener Weg, den er beschrieben hat im Wort Gottes. Nicht viele Wege. Nicht, so stelle ich mir das vor. Nein, wie stellt Gott sich das vor? Das ist die Frage. Also, Älteste sollten ihre Kinder erziehen, sich Gott zu unterordnen, aber Älteste selbst sollten sich Gott unterordnen können. Zurück zu Titus 1, nicht für sich selbst leben, nicht für ihr eigenen, nicht selbstgefällig sein, das heißt nicht dauernd sich selbst gefallen wollen. Sie haben in der Familie nicht die Frau dazu anzuhalten, nur für seinen Gefallen zu leben, damit er es schön hat, am Tisch, wo immer auch. Nee, die Kinder sind nicht dazu da, um seinen Willen zu tun, sondern um Gottes Willen zu tun und so weiter und so weiter. Und das will gelernt werden. Das lernen Kinder nicht, wenn die Eltern dauernd fragen, was willst du? Kinder lernen nie, sich Gott zu unterordnen, wenn sie wählen dürfen, was sie essen wollen. Kindern wird gesagt, was gegessen wird. Zu Hause ist kein Restaurant, wo man wählen darf. Zu Hause bestimmt die Mutter, was gegessen wird. Und dann wird das gegessen. Und das wird auch gegessen. Und nicht übrig gelassen und weggeworfen. Wir leben nicht für uns selbst. Wir leben nicht für den eigenen Genuss, für das eigene Vergnügen. Sondern wir leben für Jesus Christus. Das muss einmal ganz klar werden. Wisst ihr, es ist so, es gibt nur ein Wesen im ganzen Universum, nur ein Wesen, nur eine Person, die ein Recht hat, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen und zu tun, was er will. Und es gibt nur ein solches Wesen. Und dieses Wesen ist Gott selbst. Gott hat das vollkommene Recht, und er beansprucht es auch, dass alle seine Geschöpfe sich um ihn drehen. Dass er im Himmel auf einem Thron sitzen darf, so beschreibt uns das die Offenbarung. Und die Engel umgeben ihn, und das erlöste Volk Gottes umgibt ihn und besingt ihn Tag und Nacht. Und was immer an Ehre man bekommen hat, wirft man auf den Boden vor Gott und gibt ihm alle seine Ehre ab, sodass Gott alle Ehre bekommt und behält. Das ist die Wirklichkeit. So hat uns Gott geschaffen. Und wir werden nie anders froh werden. Es entspricht nicht unserem Wesen, für uns selbst zu leben. Keiner, der sich selbst in den Mittelpunkt stellt, ist wirklich froh. Schauen sich doch die Menschen auf den Straßen an. Wer ist heute schon froh? Und noch eine sehr praktische Frage. Habt ihr heute jemanden singen gehört, auf der Straße oder am Arbeitsplatz? Vor einigen Jahrzehnten hörte man das. Und gab es eine Zeit, da sangen vielleicht nur die Italiener noch. Und heute singen die nicht einmal. Das Singen ist vorbei. Ja. Aber die, die älter sind, das kennen wir noch. Es wurde am Arbeitsplatz gesungen. Und wenn es rhythmische Arbeit gab, dann gerne. Dann sang man in Rhythmus und arbeitete im Rhythmus, damit es besser ging. Und es hatte Lieder, die dazu passten. Oder wenn man spazieren ging oder auf einen Ausflug machte, dann wurde gern gesungen. Aber wann singt man heute noch auf den Wanderpfaden? Sie können jeden Sonntag auch spazieren gehen. Ich frage mich, ob Sie je eine Gruppe hören werden, die singt. Aber es war in der Vergangenheit nicht so. Als ich mit Studenten arbeitete, haben wir gern gesungen. Es wurde viel gesungen, aber das ist vor vielen Jahren. Wenn eine Gesellschaft dazu abdriftet, individualistisch zu werden und jeder für sich selbst lebt, dann geht die Freude baden. Dann setzt die Traurigkeit sich ein, die Einsamkeit, Selbstgefälligkeit macht nicht zufrieden. Macht nicht zufrieden. Macht krank, sodass immer wieder der Mensch zum Psychiater gehen muss. Früher ging man zum Pfarrer, heute nicht mehr. Und die wissen auch nicht Rat. Ja. Ein berühmter Psychiater sagte, wenn ich auf einer Psychologiekonferenz erzählte da, wie er sich selbst half, wenn er in Not war. Er musste ja auch mal Hilfe haben. Ja. Es ging ihm nicht immer gut. Ich meine, er sagte dann Pfiffe oder sang er eine Melodie oder ich weiß nicht genau, was es war, was er da machte. Ganz einfachen Rat hat er befolgt. Viele Psychiater sind der Meinung, dass alte Frauen, erfahrene Frauen, genauso gut einem helfen können wie der Psychiater. Die können uns nicht helfen. Die wissen sich nicht rat. Die sagen da etwas, während wir vielleicht auf der Couch liegen. Aber sie können nicht die Not wegnehmen. Das kann nur Jesus Christus. Und hier werden uns ganz praktische Winkel gegeben, wie Christen jetzt im Evangelium das Evangelium verwirklichen können, wie Gott das macht bei uns, wenn wir ihm unterstellt sind. Wir werden gleich erfahren, dass das alles durch die Gnade geschieht, aber hier sind nun einmal die Richtlinien gegeben, die Leitplanken. Es hat der Aufseher als Haushalter Gottes unanklagbar zu sein, nicht selbstgefällig, nicht zornmütig, nicht dem Wein hingegeben. Damals war der Wein sehr stark verdünnt, sehr wenig Prozent Alkohol, weil er sehr stark mit Wasser versehen war. Wenn man dann benebelt werden wollte, dann musste man schon sich lange beim Wein aufhalten. Dafür sollte ein Ältester nicht bekannt sein, dass er in der Wirtschaft seine Zeit zubrachte. Er hatte andere Dinge zu tun, zu Hause und im Volk Gottes, in der Familie Gottes. Nicht dem Wein hingegeben, nicht ein Schläger. Die Arme und die Hände sollen zu etwas anderem verwendet werden. Nicht einer, der auf schändlichen Gewinn aus ist. Das Bibel, das Wort hier im Grundtext heißt schändlicher Gewinn. Und dieser Gewinn muss nicht Geld sein. Kann etwas anderes sein. Das, was man an materiellem Gewinn meint haben zu müssen, kann schändlicher Art sein. In wessen Augen schändlich? Manches ist durchaus angebracht in den Augen der Welt, solange man nicht erwischt wird. Ob das Steuerhinterziehung ist oder was immer es ist, oder man geht durch den Laden und organisiert da etwas oder lässt vielleicht etwas mit hier. Tun viele Leute. Meine Frau machte einen Spaziergang mit einer bewährten Schwester, aber sie erzählte, bevor sie Christin wurde, hat sie viel gestohlen. Das hatte sie gar nicht nötig. Aber es gibt Leute, die machen sich das einfach so zur Gewohnheit. Aber man muss nun nicht gerade auf diese Art und Weise stehlen, etwas mitlaufen lassen. sondern es kann auf sehr verschiedene Art und Weise etwas auf schändlichem, in den Augen Gottes schändlichem Wege gewonnen werden. Was halte ich für Gewinn? Was halte ich für wertvoll? Und wie komme ich dazu? Das sind Fragen, die ein Christ sich stellt und die er auch vor Gott beantwortet. Und der Älteste soll hier den Weg zeigen. Das sind verantwortungsvolle Worte. Nicht auf schändlichen Gewinn aus ist, sondern gastfrei, statt zu darauf aus zu sein, zu haben, zu nehmen, zu gewinnen, soll er bereit sein zu geben. Nicht nur in seinem Haus Leute aufnehmen, sondern sein Leben sollte wie ein Haus sein, in das er gern Menschen hineinlässt. Wie gastfrei ist Ihre Persönlichkeit? Wie weit lassen Sie Menschen hinein in Ihr Leben? Wie nahe lassen Sie Menschen kommen? Da beginnt die Gastfreundschaft. Und Sie setzen sich fort in Ihrer Familie und im größeren Kreis. Es gibt verschiedene Formen der Gastfreundschaft. Älteste sollten hier ein Beispiel setzen, denn alle Christen sollten gastfrei sein. In jeder Zeit hat es nicht so viele Hotels gehabt. In einer Zeit, wo das Böse hochgehalten wurde. Christen sollten bereit sein, für das Leben zu leiden. Aber zuerst ist es bei Gott. Wo immer wir etwas finden, das in Gottes Augen gut ist, da sind wir Freunde von diesem. Was immer eine Tugend ist, dem denken wir nach, dem handeln wir nach und so weiter. Und wo immer es zu helfen sind, da sollten die christlichen Hände die ersten dran sein, die sich da betätigen. Gastfrei, ein Freund des guten, gesunden Sinnes. Auf zwei Gleisen. Es hat mit Denken zu tun und es hat mit Selbstbeherrschung. Es war ein Wort, das unter den Griechen sehr hoch stand als Ideal. Wenn dort jemand war, ein junger Mensch, der sich auszeichnete in klugem Denken und dabei gleichzeitig als Sportler und Athlet zeigen konnte, wie er seine Muskeln, seine Glieder, seine ganze Persönlichkeit beherrschen konnte. Er kam und in Deutschland müssen wir zwei Wörter hier gebaut. Ähnlich gesunden Sinnes. Lässt sich nicht wehen. Viele Menschen beobachten, aber ihre ganze Haltung spricht davon, dass sie sich einfach wehen. Machen sich nicht groß. Wenn jemand sich beherrscht, das sieht man, eine Frau, ein Mann, davon, von solchen Wehen dieser Scharum aus. Ist ein starkes Personal, auf der in ihrem Platz Tagis. Wenn jemand sich beherrscht, das ist etwas Schönes, daran hat man Freude. Das tut das Evangelium, es macht uns. Es heilt das Denken. Christen sind ja denkende Leute. Sie haben das Evangelium gehört, es ging an ihr Ohr. Es ging das Ohr, ist das Tor zum Kopf, zum Denken. Dort haben sie es aufgenommen, gedacht, überlegt, sind darauf eingegangen, haben umgedacht, das ist das Wort für Buße, das griechische Wort Metanoia, heißt anders denken. Christen denken also über Gott, über sich selbst, über die Sünde nach und ordnen ihr Denken an Gottes Wort und dann folgt das Handeln, wie die Eichenbahnwagen der Lok nachfolgen. Die Lok geht voran und das andere kommt. Und wenn das Denken vorangeht, folgt die Tat. Das ist immer so. So wie man denkt, so handelt man. Und Gott macht unser Denken anders durch seine Botschaft. Ja, Wort Gottes ist eine Botschaft, ist ja etwas, das unser Denken gelangt, das man vernimmt. Ein Christ sollte also, ganz besonders ein Ältester, gesunden Denken sein, gesunden Sinnes und sich zuchtvoll verhalten. Gerecht. Ein altes Wort, ein sehr einfaches deutsches Wort. Gerecht heißt, dass es richtig ist. Aber wo ist der Maßstab? Wenn wir nicht die rechten Maßstäbe haben, wissen wir nicht, was gerecht ist. Heute ist das gerecht, das wird als richterlicher Maßstab gebraucht, was Konsens ist. Die meisten Leute so denken, dann ist das natürlich. Dann wird man von den lokalen Politikern, dass das Frieden und ihre Familie so werden, altmodisch. Die Regel wird es anders. Es gibt andere Eheformen, andere Familienformen. Wo ist der Maßstab? Die meisten Menschen von Gott abdriften, weggehen, dann natürlich verändert sich das Denken und verändert sich das Verhalten, verändern sich die Regeln. Paulus hier, Wirklichkeit, gerecht und orientiert sich an die Gesetz Gottes. Christen sind Gesetz nicht. Wisst ihr, was es heißt, Gesetz nicht zu sein? Das heißt, den Gesetz zu entsprechen. Am vergangenen Sonntag saßen wir zusammen bei einer Schwester im Glauben, die war sehr gastfreundlich. Hat eine Anzahl von Leuten eingeladen, uns auch. Wir saßen dann dort in einer Frau, die saß mit unserer Gastfreundin. Und sie erzählte aus ihrem Leben. Inmitten dieser Erzählung brach sie zusammen. Ich habe sämtliche Gebote Gottes übertreten. Das war ihr Leben. Und Jesus hatte sie eingeholt. Und sie war so stark. Sie war eine alleinziehende Mutter. Sie war die Frau. Und sie sagte, aber der Junge war zum Glauben gekommen. Das heißt nicht, dass alle Probleme gelöst sind. Aber gerade das fiel mir auf. Ich habe sämtliche Gebote Gottes übertreten. Das Gesetz Gottes hatte sie erreicht. Sie hatte sich selbst im Spiegel gesehen. Und hatte gesehen, dies sind die Maßstäbe. Ich habe sie übertreten. Die Gebote Gottes gelten als Gebote. Sie sind Liebesgebote. Sie entsprechen der Wirklichkeit. Wissen Sie, was Wahrheit ist? Wir haben einige Arten von Sätzen. Wir kommen einmal ganz zur unteren Stufe der Sprache. Wir haben eigentlich vier Arten von Sätzen, die wir alle gebrauchen, wenn wir sprechen. Die bekannteste Form eines Satzes ist die Erzählform. Man erzählt etwas. Ich bin heute einkaufen gegangen. oder man hat einfach ein bisschen hingelegt. Ich bin heute Abend zur Versammlung gekommen. Das sind Erzählsätze. Das ist die einfachste Form, die bekannteste Form. Und dann gibt es noch andere. Wir stellen Fragen. Das ist nicht eine Erzählung, das ist eine Bitte um Auskunft oder um etwas, einen Gefallen. Wollen Sie mir die Butter reichen? Am Tisch fragt man. Könnten Sie mir hier behilflich sein? Wie viel Uhr ist es? Das sind Fragen. Das ist die zweite Form. Und dann gibt es eine dritte Form. Wir bringen ein Begehren zum Ausdruck. Hol mir einmal die Tasche, die Brille. Tu dies und so weiter. Das sind Befehlsformen. Nicht nur werden dort Befehle gegeben, sondern Wünsche ausgesprochen. Ein Begehrungssatz. Bitte die Tür schließen und so weiter. Das sind Befehlsformen. Der Imperativ, sagt man in der Schule. Dann gibt es noch einen vierten Satz, der wird nicht so häufig gebraucht. Aber den gibt es auch. Wenn jetzt irgendwo in der Nachbarschaft es anfangen würde zu brennen, dann würde jemand vielleicht ausrufen, Feuer. Nur ein Wort. Aber wir hören an der Stimme das Ausrufezeichen. Und das ist ein ganzer Satz. Und sagt uns ein bisschen zu viel, nicht wahr? Er ist reich an Inhalt, aber nur ein Wort. Oder jemand benimmt sich verkehrt, bitte. Und schon weiß man, wenn man dran ist. Das sind ganz kurze Ausrufsätze. Ich fragte, was ist Wahrheit? Wenn wir von Wahrheit hören, an welchen Satz denken wir, an welche Art von Satz, dann denken wir an den Erzählsatz. Wir fragen uns, ob das stimmt, was jemand erzählt. Ist man vor Gericht und jemand wird verhört und gefragt, wo waren Sie an jenem und jenem Tag? Ich war zu Hause. Dass das der Wahrheit entspricht. Und dann kommen Zeugen und sagen, ich habe ihn aber doch gesehen. Na, jetzt muss geprüft werden, ob der Zeuge die Wahrheit sagt. Aber das sind Erzählsätze. Aber wenn ihr den ersten Johannesbrief einmal liest, dann steht dort im zweiten Kapitel davon, dass auch ein Gebot wahr sein kann. Ein Gebot kann unwahr sein oder wahr sein. Das heißt, ein Gebot ist der Wirklichkeit zu sprechen. Wenn Eltern zu viel von ihren Kindern verlangen, dann würde die Bibel sagen, solche Anforderungen sind nicht wahr. Wir sagen, sie sind verkehrt. Aber es ist dasselbe. Es entspricht nicht der Wirklichkeit, wenn man von einem 10-Jährigen verlangt, ein Gewicht von 100 Zentnern auf die Schulter zu legen. Die Bibel würde sagen, das Gebot ist unwahr. Der biblische Begriff von Wahrheit hat mit Wirklichkeit zu tun. Und wenn etwas gerecht ist, richtig ist, dann geht es nicht nur um Aussagen, die wahr sind, sondern es geht um Gebote, die richtig sind. Wenn Gott von uns erwartet, dass Eheleute sich die Treue halten, dann entspricht das der Wirklichkeit unserer psychologischen Konstitution. Es schädigt den Menschen, wenn er die Ehe auseinandergehen lässt. Das ist kein Heilmittel. Wir kannten eine Schwester in Basel, in der Gemeinde, der wir lange dienten.
Aber als wir weggingen, hatten sie einen Pastor und die Frau, die Bekannte, erzählte uns, sie wäre in ihrer Not zum Pastor gegangen. Sie hatte einen ungläubigen Mann. Sie hatte sich bekehrt, hat den Herrn Jesus gefunden und es war ihr Leben noch etwas schwer geworden. Und sie wusste nicht, wie sie damit fertig werden sollte. Zudem war sie von zu Hause aus eine Ausländerin. Und sie ging zu ihm und erzählte ihm da einiges. Dann sagte er zu ihr etwa so: Haben Sie schon daran gedacht, ihn einfach zu verlassen? Ist das ein Hirte? Ist das ein guter Hirte für Schafe? Ist das das Mittel, um Menschen heil und gesund zu machen? Wird auf diese Art und Weise das Evangelium Raum gewinnen und in einer Gesellschaft einen guten Einfluss haben? Nein. Dieser Älteste war an dieser Stelle nicht gesunden Sinnes oder Denkens. Ein solcher Rat ist nicht wahr. Er entspricht nicht der Wirklichkeit. Übrigens lehrt schon die Erfahrung, dass selbst ein schlechter Vater besser ist als kein Vater. Als ein Vater, der seine Familie verlassen hat. Ein Kind braucht einfach einen Vater. Und wenn der Mann nur da ist, hat das schon einen Wert. Viel besser ist ein guter Vater. Aber wenn er schon einmal da ist, sichtbar ist, bedeutet das etwas für den Jungen. Gegenwart. Das lernt man aber nach vielen Jahren, nachdem vieles kaputt gemacht worden ist. Die Bibel wusste das schon von Anfang an, dass es besser war. Eheleute sollten zusammenbleiben. Die Familie sollte intakt bleiben. Und Paulus liegt es daran, dass der Familie geholfen wird. Dieser Älteste hat sich zuerst in der Familie zu bewähren. Und dann wird er sich auch in der Gesellschaft bewähren. Dann kann er auch in der Gemeinde seinen Dienst tun. Gerecht sein, richtig sein, aber so richtig, wie es vor den Augen Gottes der Fall ist. Wir lesen weiter. Heilig. Das Wort heilig ist heute etwas missverständlich. Es kommt aus dem Alten Testament, dieser Begriff. Und ich will mich kurz fassen. Heilig hat mit Besitz zu tun. Es spricht davon, dass etwas jemandem gehört und ihm zugeordnet ist. Wenn jemand geheilt ist, hat sich der Eigentümer. Im Alten Testament hat man Stoffe, Teile und Liter wechselt mit den Eigentümern. Und zwar mit dem Brachten, was sie bis anhin hatten, brachten es zu Mose und Aaron, lieferten es dort ab und jetzt gehörte es Gott. Das heißt, die Artikel waren jetzt nicht besser. Im Gegenteil, die Spiegel zum Beispiel konnten jetzt ganz verkratzt sein, wenn sie dort lagen. Die wurden dort hingeworfen. Das Metall, die waren aus Metall, das musste sowieso zusammengeschmolzen werden, um neue Artikel herzustellen. Aber sie waren jetzt heilig. Gott heilig. Wir sind Gott geheiligt worden. Gott erkauft worden. Und wir gehören ihm. Die Folge davon ist, dass wir in seiner Gegenwart leben und nun uns zu entfernen haben von dem, was Gott fern. Es gibt dann einiges, das in seiner Gegenwart keinen Platz hat. Die Sünde. Dass man dann rein wird, das ist die Folge von Heiligung. Das gehört dazu. Aber der Grundgedanke ist der, dass wir Gott gehören, ihm ganz zugeordnet sind. Das bringt es mit sich, dass wir dann
abgesondert sind von dem, was Gott nicht gefällt. Und ein Ältester sollte, da sollte es klar sein, er gehört Gott. Der alttestamentliche hohe Priester trug ein Schild von Heiligkeit dem Herrn. Er war ganz Gott ausgeliefert. Er durfte nicht einem eigenen Beruf nachgehen. Sein ganzes Leben war von vornherein bestimmt. Auch das seiner Söhne. Sie konnten nicht einen anderen Beruf wählen. Sie waren von vornherein bestimmt, Priester zu sein. Sie waren heilig vom Herrn. Und auch wir können nicht unseren Beruf wählen, denn wir gehören Jesus. Und er bestimmt, was wir machen werden. Deshalb sollte man ihn fragen. Ein Ältester sollte hier vorangehen und heilig sein, ganz dem Herrn ausgeliefert. Was er dann macht, wie er es macht, das muss Gott dann zeigen. Einer, der sich beherrscht, wen Gott beherrscht, der kann sich selbst beherrschen. Das ist der Schlüssel, dass wir unter die Herrschaft Gottes kommen. Vers 9, einer, der sich an das treue Wort der Lehre hält. Jetzt kommt die Verkündigung. Merken wir, wie viel Platz gegeben war für den Charakter. Das ist so wichtig, das ist das Fundament. Wer Charakter hat, der darf auch reden. Aber wer das mit dem Leben nicht, wer mit dem Leben nicht dahinter steht, der soll den Mund nicht zu groß auftun. Erst Bewährung im Wandel, dann darf man das Wort ergreifen. Und das kommt jetzt in Vers 9. Aber jetzt ist das Wort Gottes, das Wort der Lehre, das, was wir von ihm aus lehren sollen. Daran soll man sich halten. Das heißt, der Älteste wird wohl eine Bibel haben müssen. Und es wird eine gute Übersetzung sein müssen. Und er wird sie lesen wollen. Und er wird beten, dass er sie gut versteht. Damit er sich daran halten kann. Man richtet sich nach dem Wort Gottes aus. Und er hält anderen dazu an, sich nach dem Wort Gottes auszurichten, daran zu halten. In den Familien, überall, im Beruf. Man richtet sich nach Gottes Wort aus. Der sich an das treue Wort der Lehre hält, damit er in der gesunden Lehre aufrufen und Zuspruch geben kann. Normalerweise steht hier wohl ermahnen. Das deutsche Wort hat einen negativen Klang. Das Wort für ermahnen ist ein anderes Wort im Grundtext. An dieser Stelle steht nicht ermahnen. Der Übersetzer sollte ein anderes Wort gebrauchen. Es bedeutet einfach aufrufen. Der Älteste ist positiv, nicht zuerst negativ. Er ruft auf, er bittet, er fleht und so weiter, erzählt. Und auch die Widersprechenden zurechtweisen kann, wenn das sein muss. Wenn jemand widerspricht, dem Wort Gottes widerspricht, dass er dann vom Wort Gottes her zeigen kann, so verhält es sich aber nicht. So verhält es sich, damit er zeigen kann, so steht es geschrieben. Jetzt machen wir einen Sprung und gehen zu Kapitel 2. Rede du aber das, das der gesunden Lehre geziemt. Jetzt sagt Paulus zu Titus, sei du für diese Ältesten, die du einsetzen sollst, ein Beispiel. Die sollen ja nach dem Wort Gottes reden. Und du, geh du voran, geh du denen voran, die anderen vorangehen sollen. Einer setzt dem anderen das Beispiel. Ja? Es sind Missionare, die geben das erste Beispiel. Und dann sind es die Leitenden am Ort, die folgen diesen. Und die anderen Christen dürfen beiden folgen. Und in der Gemeinde sind es dann auch immer wieder Leute, die ein Beispiel für andere sind. Die Eltern für die Kinder und so weiter. So ist es in der Familie, so ist es in der Welt, so ist es in der Kirche, so ist es auch in der Kirche.
Rede nur über das, was der gesunden Lehre geziemt. Was? Was geziemt sich zum Beispiel alten Männern? Paulus sagt es. Dass sie nüchtern seien. Manchmal sind alte Männer Kinder geblieben. Und hier waren ältere Männer, die waren noch nicht lange gläubig. Es war noch nicht lange her, dass Titus und Paulus auf der Insel gewesen waren und evangelisiert hatten. Und auch alte Männer hatten das Evangelium angenommen, Gottlob. Wie soll jetzt jemand, dessen Charakter bereits geformt ist, anders werden? Durch die Gnade Gottes. Titus soll ihm zeigen, wie man so lebt, wie Jesus lebte. Nüchtern. Alte Männer sollten bedenken, die Ewigkeit ist näher gekommen. Es lohnt sich jetzt nicht, viel Zeit zu verschwenden mit leichtsinnigen Erzählen und so weiter. Jetzt muss einiges bedacht werden, bevor wir auf ewig diese Welt verlassen. Nüchtern, das geziemt sich alten Männern. Ehrbar, ja, sie sollen ein Beispiel sein in ihren Familien, in der Gesellschaft. Gesunden Sinnes und züchtig, da haben wir wieder diese Eigenschaft. Gesund im Glauben, gesund in der Liebe. Das sind die zwei höchsten Eigenschaften eines Christen, Glauben und Liebe. Gesund in der Ausdauer, große Geduld. Nicht gleich mit dem Faust auf den Tisch hauen. Viel Geduld haben mit jüngeren Leuten, mit schwächeren Personen. Jetzt kommen die alten Frauen. Die älteren Leute sind die Beispiele und unter den älteren Leuten sind es die Männer, die vorangehen sollen. Eben hat er das erste Wort gegeben. Jetzt die Schwestern. Alte Frauen, wenn sie Christen geworden sind, desgleichen in einem betragen, wie es Geweihten geziemt. Wir haben hier ein sonderbares Wort, ein eigenartiges Wort. Und es bedeutet Menschen, die Gott geweiht sind. Die Gott hingegeben sind. Ähnlich wie heilig sein. Frauen sollten geweihte Frauen sein. Dazu müssen sie nicht ledig sein und Nonnen werden. Nein, als verheiratete Frauen, als Mütter, als Großmütter, sollen sie gerade dort, denn Gott hat die Familie geschaffen, das Ledigsein ist eigentlich unnormal. Gott kann es gebrauchen, er tut es. Aber das Evangelium lehrt uns, dass es besser ist zu heiraten. Normalerweise. Manchmal kann es besser sein, nicht zu heiraten. Aber hier haben wir alte Frauen, die bereits Mütter sind. Und die sollen hier ein Beispiel sein. Dass sie sich wie Geweihte betragen. Dass sie nicht verleumderisch seien. Manchmal ist die Zunge etwas locker, ja. Und dann kann man sich schnell das Schiefe sagen. Paulus sagt, leg es ihnen nahe, da Vorsicht zu üben. Nicht zu schnell etwas über einen anderen zu erzählen, was nicht stimmt. Nicht vielem Wein versklavt. Oh, es gibt sehr viele Frauen, die hinter verschlossenen Fenstern, verschlossener Tür sich dem Alkohol hingegeben haben. Mehr als man weiß. Mehr als man denkt. Da wissen die Ärzte, die Psychologen, die helfen denen in der Gesellschaft etwas zu erzählen. Eine große Not. Und Frauen, die viel zu leiden haben unter verboten Männern, zu Heilmitteln, die keine Heilmittel sind. Und Paulus sagt, das brauchen die nicht mehr. Sie haben Jesus und seine Gnade. Halte sie dazu an, dieses zu lassen. Es ist nur schädlich. Lehrerinnen des Edlen. Aha. Egal wie alt die Frau ist, sie darf eine Lehrerin werden. Von jüngeren Frauen. und zeigen, wie man für Jesus lebt. Das ist schön. Lehrerinnen des Edlen, die sollten also wissen, was gut und edel ist, und schön ist, damit sie die jungen Frauen zu gesundem Sinn und Zucht verhelfen, sodass diese ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben, gesunden Sinnes und züchtig sind, keusch und rein, Wächterinnen ihrer Häuser. Mütter sind Wächterinnen, sollten Wache stehen. Gut sollten sie sein, den eigenen Männern unterordnet, damit das Wort Gottes nicht in Verruf komme, damit kein Schatten auf das Evangelium geworfen wird. Die Frauen haben eine große Verantwortung, nicht wahr? Jeder Christ kann dazu beitragen, dass die Botschaft Gottes für schön und gut gehalten wird. Desgleichen rufe die jüngeren Männer auf, gesunden Sinnes und züchtig zu sein. Dabei erweise dich selbst in jeder Hinsicht als Vorbild, edle Werke im Lehren, Unverfälschtheit, Ehrbarkeit, Unverdorbenheit, gesunde, schuldlose Rede, damit der Gegner beschämt werde, weil er nur Wahrheit und Gutes begegnet, da er nichts über euch zu sagen hätte, das schlimm wäre. Ist das nicht schön? Wenn das Evangelium um sich greift und Raum gewinnt, so sieht das dann aus. Die Sklaven rufe auf. Paulus hat nicht über Nacht Sklavenfreiheit gefordert. Diese sollen sich erst einmal bewähren. Paulus ruft jeden auf, der in Not ist. Nicht die Not loszuwerden, sondern die Gnade Gottes unter Beweis zu stellen. Dass Gott in Not genügt und helfen kann, das soll gezeigt werden. Die Sklaven rufe auf, sich den eigenen Herren zu unterordnen, in allem angenehm zu sein, indem sie nicht widersprechen, nichts unterschlagen, sondern alle gute Treue erweisen, damit sie die Lehre Gottes eures Retters in allem zieren. Sklaven sollten Dekoration sein für das Evangelium. Denn es erschien die Gnade Gottes. Wann? Vor etwa 2000 Jahren. In welcher Form? In Form einer Person. Die Gnade Gottes ist Jesus. Und diese wurde sichtbar. Die Gnade Gottes ist eine Person, die zeigt, wie Gott gnädig ist und wie. Jesus war der gnädigste, der schönste, der freundlichste, der liebevollste. Die Gnade Gottes erschien, und das sollen die Sklaven zeigen, dass Jesus gekommen ist, armen Leuten zu helfen.